Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Andreas Albes und ich begrüße heute mal wieder meinen Kollegen Torben Müller. Hallo Torben.
Hallo Andreas, ja, schön mal wieder hier zu sein.
Sag mal Torben, was fällt dir zu Kit ein?
Fensterkit, Billy the Kid, Kitsurfen.
Also erstmal heißt das Kitesurfen und außerdem liegst du völlig daneben. Ja. Aber ich gebe dir einen Tipp. Hör mal genau zu.
Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
Ah, Moment, das kenne ich. Das ist Kit, der Wagen, der alles kann, aus Knight Rider, dieser Serie aus den 80er Jahren. Der konnte alles. Telefonate abhören. Richtig. Schlösser knacken, ja, und natürlich auch selbst fahren, ne?
Genau, und ich glaube, ich war einer der allergrößten Fans und ich denke, jeder, der in den 80ern aufgewachsen ist, der kennt seinen Besitzer Michael Knight alias David Hasselhoff, Looking for Freedom. Mhm. Der ließ sich damals ja von dieser Kiste chauffieren und genau darauf wollte ich hinaus. Denn das war schon damals mein Traum. Du sitzt in einem Auto, du kannst machen, was du willst und das Auto fährt durch die Gegend, chauffiert dich. Und es ist das Thema unseres heutigen Podcasts, autonomes Fahren. Und deshalb habe ich dich ja eingeladen, weil du bist ja unser Experte dafür. Und jetzt sind ja seit Knight Rider schon 4 Jahrzehnte ins Land gegangen. Da frage ich mich natürlich, gibt es inzwischen irgendwo auf der Welt wirklich schon selbstfahrende Autos? Und ich meine solche, die wirklich für den regulären Verkehr zugelassen sind.
Das ist eine gute Frage. Das schien vor rund 10 Jahren kurz vorm Durchbruch. Also da hat man gesagt, ja, das dauert jetzt noch ein paar Jahre. Wir müssen jetzt noch so ein paar kleine Probleme lösen. Und dann wird es das geben. Aber die Realität ist, es gibt sie immer noch nicht.
Das heißt, die doktern seit 10 Jahren daran rum. Aber ich lese doch immer mal wieder was über Versuche in irgendwelchen amerikanischen Städten, also nordamerikanischen.
Ja, genau. Das gibt es auch. Also zum Beispiel in San Francisco, da fahren seit August 2023 250 fahrerlose Taxen rum. Und die werden betrieben von der Google-Tochter Waymo.
Wie? Und das muss ich mir dann wirklich so vorstellen, dass so ein Taxi vorfällt, das ich bestellt habe und da sitzt kein Fahrer am Steuer, sondern der Sitz ist leer, ich steige ein und werde so wie von Geisterhand durch San Francisco chauffiert?
Ja, genau. Also du hast eine App und damit rufst du ein Taxi und das kommt dann und du stehst dann davor und es fährt vor dich hin und dann drückst du auf den Knopf, die Tür geht auf, entriegelt sich, du machst sie auf, setzt dich rein. Da sitzt dann eben kein Fahrer und dann bestätigst du die Fahrt und es geht los und du siehst, wie sich das Lenkrad wie von Geisterhand bewegt und das Auto halt eben auch losfährt wie von Geisterhand.
Okay.
Aber das ist immer noch eine Ausnahme, das ist immer noch ein Test, das ist eben kein Regelbetrieb.
Aber wie kann das sein? Ich meine, die Computertechnik ist mittlerweile so weit, wir erleben Durchbruch über Durchbruch durch KI. Da sollte es doch irgendwie möglich sein, ein selbstfahrendes Auto zu bauen und nicht nur so ein Testbetrieb, sondern eins, das halt einfach so zuverlässig ist, dass jeder das nutzen kann.
Ja, da gibt es drei Gründe für. Also der erste ist, die Technik, die muss noch präziser funktionieren. Der zweite Grund ist, die Autos müssen billiger werden, die sind noch viel zu teuer. Und das dritte ist, beim Thema Sicherheit, da gibt es immer noch sehr viele Fragezeichen.
Dann lass uns doch mal Punkt für Punkt durchgehen. Punkt 1, wo stehen wir jetzt bei der Technik?
Na, Experten schätzen, dass wir da so bei 80-90% stehen. Also 80-90% der nötigen Technik sind entwickelt.
90%, das ist ja schon eine ganze Menge. Damit sind wir doch eigentlich fast am Ziel.
Ja, das könnte man denken, aber die letzten paar Prozent, die gelten als besonders kompliziert. Also die letzten Meter, die sind besonders steil, die die Forscher da jetzt noch zurücklegen müssen und die Ingenieure. Und im Moment ist es so, dass die Wagen schon in komplexen Umgebungen navigieren können. Also die nehmen in ihren Sensordaten zum Beispiel Bordsteine und Fußgänger und Ampeln wahr. Und das Ganze basiert auf künstlicher Intelligenz, auf maschinellem Lernen und auf neuronalen Netzen.
Und wie funktioniert das genau?
Werbung.
Du willst bessere Entscheidungen an der Börse treffen, statt nur Trends hinterherzulaufen? Dann teste jetzt den digitalen Effektenspiegel. Dein wöchentliches Anlegermagazin mit fundierten Analysen, klaren Empfehlungen und echten Einordnungen. Für nur 1 Euro bekommst du 3 Monate Zugriff auf alle digitalen Inhalte. Jede Ausgabe als PDF, alle Paywall-Artikel und das komplette Archiv vergangener Ausgaben. Informieren, verstehen, besser investieren. Jetzt testen auf effekten-spiegel.com/1 Euro. Und danach entscheidest du. Ganz easy.
Werbung Ende.
Naja, die Autos, die haben ja ganz viele Kameras und Sensoren und die scannen dauernd die Straße nach Verkehrsteilnehmern ab oder nach Hindernissen und auch natürlich nach Verkehrsschildern. Und währenddessen liefern GPS und digitale Karten weitere Informationen. Und der Bordcomputer, der wertet all diese Daten mittels künstlicher Intelligenz aus und verdichtet sie zu einem 3D-Modell und bewertet die Situation. Und auf dieser Basis entscheidet er, also wo muss ich überhaupt langfahren? Muss das Auto bremsen oder kann es einem Hindernis zum Beispiel auch ausweichen?
Ja, das ist doch aber im Wesentlichen das, was ein Autofahrer, ein irdischer Autofahrer auch tut. Wo ist denn dann das Problem?
Naja, die Grundfunktionen sind, wie gesagt, schon weit fortgeschritten. Das sind eben auf jeden Fall diese 80-90%. Aber jetzt kommt es auf die Feinheiten an. Also, wie soll das Auto reagieren, wenn von rechts ein Radfahrer kommt und links eine Fußgängerin? Oder was passiert, wenn ein Polizist den Verkehr regelt statt einer Ampel? Also, dass es nicht irgendwie rot, gelb oder grün leuchtet, sondern auf einmal ein Mensch da steht, der irgendwie komisch mit den Armen wackelt. Und ein Problem ist auch, dass bestimmte Wetterlagen die Technik überfordern. Also sobald Schnee, Regen oder Nebel kommen, da hat die Technik echt noch große Schwierigkeiten. Also zum Beispiel sieht sie die Spuren dann auf verschneiter Fahrbahn nicht. Das fällt uns ja schon schwer, aber für Technik ist das im Moment noch fast unmöglich. Und deshalb testet Google seine Wagen eben auch im warmen Kalifornien und nicht in Minnesota, wo es im Winter schon richtig dicke verschneit sein kann.
Okay, das heißt, die profitieren von dem guten Wetter und von den konstanten Wetterbedingungen, sodass sie quasi Laborbedingungen haben, um ihre Autos auf die Menschheit loszulassen.
Genau.
Okay, aber da ist ja dann trotzdem noch einiges zu tun. Und da frage ich mich, muss es denn eigentlich immer das ganze Paket sein? Wäre das nicht sinnvoller, wenn die so autonome Autos Schritt für Schritt entwickeln würden? Ich meine, Daimler, der hat ja seine Motordroschke auch nicht gleich mit Automatik und Klimaanlage und Rückenmassage im Beifahrersitz auf den Markt gebracht, sondern es ging ja Schritt für Schritt voran. Also Evolution statt Revolution.
Genau, das hat einige Jahrzehnte gedauert und einen Zündschlüssel gab es damals ja auch noch nicht gleich. Also da musste man noch kurbeln, um den Motor anzuwerfen. Und du sagst es schon, Evolution statt Revolution, das ist jetzt auch das Motto der Industrie. Die hat gemerkt, wir können das nicht alles auf einmal schaffen. Und deswegen ist jetzt das Ziel auch nicht mehr, das vollautomatische Auto von jetzt auf gleich auf den Markt zu bringen, sondern einen Wagen, der unter bestimmten, klar definierten Umständen autonom fährt. Also in bestimmten Situationen, zum Beispiel im Parkhaus. Wenn du ins Parkhaus fährst, dann drückst du auf den Knopf und das Auto navigiert dann eben zum nächsten freien Parkplatz und parkt dort für dich ein oder
im Stau. Oh, das wäre mein Traum. Das wäre mein Traum, Tom. Also du fährst da rein, ja, und du drückst nur einen Knopf. Du musst gar nicht mehr suchen, kannst entspannt Zeitung lesen und dann kannst du
da rumkurbeln. Das Auto kurbelt genau. Für dich rum, bis endlich mal was frei wird. Genau. Blöd ist nur, wenn es keinen freien Parkplatz gibt und du dann immer weiter rumkurfst und dich fragst, was ist hier eigentlich los? Und nach einer halben Stunde hat das Auto immer noch nicht geparkt. Ne?
Naja, vielleicht gibt es ja dann so eine Spezialsoftware, die man kaufen kann, dass man sagt, okay, diese führt dich garantiert zu einem Parkplatz. Und dann stelle ich mir vor, wenn so zwei computergesteuerte Autos einander gegenüberstehen und es ist nur eine Parklücke frei, dann möchte ich wissen, was dann passiert. Ja, genau. Und dann will ich aber die Winner-Software haben.
Das ja, natürlich, da musst du mehr zahlen, ist klar. Aber genau, eine andere Situation wäre zum Beispiel auch der Stau. Ne? Also kennst du ja auch das nervige Anfahren und wieder stoppen und so. Und Mercedes hat schon so ein sogenanntes Level-3-Auto auf dem Markt, das selbstständig durch den Stau manövriert. Das heißt, du drückst einen Knopf und dann kannst du währenddessen eben Zeitung lesen oder einen Kaffee trinken. Das Ganze funktioniert bis maximal 60 Stundenkilometer, darüber hinaus nicht. Ist auch nicht zugelassen. Und die Zahl dieser Situation, ja, dieser Spezialsituation, die soll schrittweise steigen. Also wieder Evolution statt Revolution. Das heißt, dass du eine Anforderung nach der nächsten entwickelst und praktisch ein Puzzleteil nach dem nächsten irgendwie auf den Markt bringst, so dass am Ende ein großes Bild da ist, nämlich das selbstfahrende Auto, was voll autonom fährt.
Sag mal, kommen wir zum zweiten Punkt. Du hattest ja eben schon das gesagt, die Wirtschaftlichkeit ist ein großes Problem und dass solche Autos extrem teuer sind. Würde mich mal interessieren, angenommen, ich würde so ein Auto heute kaufen, was würde mich das kosten?
Tja, das ist eine gute Frage. Also das beim Waymo-Taxi, da sagt man, dass das rund 100.000 Euro kosten soll. Das heißt, es ist ein Vielfaches dessen, was normale Taxen kosten. Und das hat auch seinen Grund, denn Google soll zwischen 2009 und 2015 mehr als $1 Milliarde in das Waymo-Projekt gesteckt haben und 2021 nochmal $2,5 Milliarden von Investoren eingesammelt. Das heißt, diese Entwicklung, die verschlingt unglaublich viel Geld und ob die das irgendwann mal reinholen werden, das steht in den Sternen, aber das muss halt irgendwie bezahlt werden.
Das Teure wird daran ja wahrscheinlich auch nicht sein, dass die da Ledersitze einbauen und eine besonders starke Maschine, sondern es wird ja die ganze Technik sein.
Richtig, genau. Also zum einen die Kameras und die ganzen Sensoren, aber vor allen Dingen auch die hochauflösenden Karten, die sind echt ein Kostentreiber und schlagen so etwa mit einem Drittel aller Entwicklungskosten zu Buche. Das Problem ist ja, die Autos, die müssen ständig über kleinste Baustellen und Veränderungen in den Straßen informiert werden. Das ist ein riesiger Datenaufwand, denn das geht natürlich nur live, denn die Baustellen, die kommen und die verschwinden auch wieder. Und es gibt ein Münchner Startup, das heißt DriveBlocks, und das hat einen anderen Ansatz, nämlich Mapless Autonomy, also kartenlose Autonomie. Und das funktioniert so, dass das Auto die Straßenstruktur und die Verkehrsumgebung während der Fahrt live erfasst. Und das funktioniert über intelligente Fusion von Sensordaten und über maschinelle Lernalgorithmen.
Ah, jetzt verstehe ich das. Die Autos fahren durch die Städte, dokumentieren, wie die Straßenführung ist, wo Baustellen sind oder Einbahnstraßen und erstellen selbstständig lokale Karten.
Genau.
Und wenn das klappt, dann müssten also nicht mehr riesige Datenmengen für Karten gestreamt werden, sondern das würde den Datenverkehr enorm verringern.
Ja, genau. Und damit eben auch Energie und natürlich auch Geld. DriveBlocks sieht diese Technik vor allem im Nutzfahrzeugebereich, also zum Beispiel bei Landmaschinen, Traktoren und so, aber auch in der Logistik. Also, dass zum Beispiel LKWs von einem Versandzentrum zum nächsten fahren, rund um die Uhr. Ohne Fahrer. Und Experten meinen, dass wir vielleicht schon in 10 Jahren solche LKW ohne Fahrer sehen, die dann eben unterwegs sein werden.
Also wenn wir dann über autonomes Fahren sprechen, dann sprechen wir eher über den kommerziellen Bereich Und ich kann mich noch nicht auf das Auto freuen, indem ich mich entspannt zurücklehne, das für mich einparkt, in meine Garage fährt und wo ich mir dann vielleicht sogar nach der Arbeit ein Gläschen Wein gönnen kann auf dem Weg nach Hause.
Ich fürchte, da wirst du noch ein bisschen länger warten müssen. Und zwar deswegen, weil diese Autos, wie wir schon gesagt haben, extrem teuer sind. Und diese Anschaffung amortisiert sich schneller, je mehr sie genutzt werden. Und eigentlich sollten die halt möglichst dauerhaft genutzt werden, rund um den Tag. Also zum Beispiel Taxen, LKW und Traktoren, die können halt 24 Stunden am Tag fahren, weil sie ja auch keinen Fahrer mehr haben, der sie bedient. Das heißt, da brauchst du nicht den Mehrschichtbetrieb zu haben, sondern die kannst du ständig einsetzen als Unternehmen. Und so lohnt sich das dann. Während du als Privatmann vielleicht ab und zu zur Arbeit fährst, mal zum Einkaufen oder in den Urlaub, aber die Karre normalerweise am Wegrand oder in der Garage steht und eben nicht fährt. Und da lohnt sich das dann nicht.
Ja, du hast recht. Mein Auto steht in Wahrheit eigentlich die ganze Woche rum und wird nur am Wochenende mal ausgeführt und das war's dann. Ja, ja. Und
das ist eigentlich ganz gut für die Umwelt.
Genau, und in Wahrheit fahre ich zur Arbeit nämlich mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß. Aber jetzt kommen wir doch mal zum dritten Problem, die Sicherheit. Und das stelle ich mir noch mal richtig kompliziert vor, denn irgendwie vertraue ich den Menschen doch mehr als einem Computer.
Ja, genau. Das ist eben auch das entscheidende Problem. Ne? Da geht es eben nicht um Geld oder um Zeit, sondern da geht es um Menschenleben. Und das ist im Moment auch gerade ein sehr heikles Thema. Denn im Oktober 23, da musste der Waymo-Konkurrent Cruise seine Taxiflotte in San Francisco stilllegen. Es hatte nämlich einen sehr schweren Unfall mit einer Fußgängerin gegeben, die ist sehr schwer verletzt worden. Und das hat die Industrie verunsichert. Und jetzt steht die Frage eben im Raum, wie sicher müssen eigentlich Roboterautos sein? Es ist ganz klar, eine hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht. Und natürlich, wenn wir Auto fahren, gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir sind Menschen, also und das sind Maschinen. Und es geht darum, eine neue Technik auf die Straße zu bringen. Und man muss sich halt jetzt überlegen, wo legen wir die Latte an? Also wie hoch muss der Mindeststandard sein, bevor wir diese Technik auf die Straße lassen? Mhm. Und sind das irgendwie 90%, 95% Sicherheit, 99% Sicherheit? Was ist da überhaupt möglich? Und das muss die Gesellschaft aushandeln. Und ja, das dauert natürlich, ne?
Ja, und wahrscheinlich nicht nur die Gesellschaft, denn wenn man beobachtet, wie solche Unfälle sich auf Aktienkurse auswirken und auf den Wert eines Unternehmens, kann ich mir vorstellen, dass Hersteller bei so einer Unsicherheit sofort Probleme mit der Entwicklung bekommen, weil natürlich die enormen Zweifel auch dafür sorgen, dass weniger investiert wird in sowas. Nach diesem ganzen Rummel ums autonome Fahren, der jetzt ja auch schon vor 10 Jahren eigentlich den größten Hype hatte, ist es ja eher ruhig geworden im Augenblick. Vor allen Dingen in den USA, wo wird denn noch was erforscht in diese Richtung?
Ja, man könnte denken, dass außerhalb der USA überhaupt nichts mehr passiert. Das stimmt aber nicht. Also in China zum Beispiel, da gibt es auch ein Projekt mit Taxen in großen Städten. Und auch bei uns in Deutschland, da passiert was. Da plant nämlich VW seine Sammeltaxen Moja, die ja in Hamburg und Hannover unterwegs sind, ab 2025 durch Hamburg testweise ohne Fahrer zu schicken. Und Mercedes und BMW, die wollen in diesem Jahr diese sogenannten Level-3-Autos, also die selbstständig überholen, bremsen und beschleunigen können, bei schnellerem Tempo irgendwie testen. Also das ist dann Tempo von 100 bis 130 Stundenkilometer.
Ich sehe, also es geht weiter und das sogar viel in Deutschland. Dann werden wir vielleicht ja doch irgendwann wie David Hasselhoff in seinem selbstgesteuerten Kit durch die Gegend fahren und I've been looking for freedom pfeifen.
Oh Mann. Wenn nicht.
Ja, besser nicht. Ja, du hast recht, du hast recht. Lieber Torben, es war wieder super interessant mit dir. Ich danke dir ganz herzlich.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Von uns aus war's das für heute bei Schneller Schlau. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.